Moin Moin zusammen. Geht's euch gut? Ja, so langsam kann man den Weihnachtsstress etwas runterfahren, oder? Oder seid ihr noch vollen Lauf? Ja? Ist ja schon lustig, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, kann sein, dass mir das nur so vorkommt, als ob das irgendwie immer jedes Jahr doller wird mit den ganzen Weihnachtsfeiern. Ja, also wenn man so durch die Stadt geht abends, dann aus jeder Kneipe ist irgendwo eine Feierlichkeit. Termine mit Leuten zu finden ist echt extrem schwierig. Ja, keine Zeit, wir haben Weihnachtsfeier. Also ist gar nicht so einfach, ne? Neulich bin ich an einem, da wo ich immer zum Sport gehe, zum Training gehe, da bin ich dann rausgegangen. Ich dachte, ist Karneval oder was? Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich ein Zeitsprung? Laute Musik auf allen Etagen, buntes Licht und naja, schon gigantisch. Aber gestern hatten wir eine tolle Weihnachtsfeier und das muss ich wirklich nochmal sagen. Jermaine, du hast es eben schon gesagt, das war so großartig. Ich meine, wenn ihr die Ankündigung mitgekriegt habt und eure Teenager oder Jugendliche nicht dahin gegangen seid, Edge Badge, ihr habt echt was verpasst. Nee, das war einfach großartig. Und das Großartige ist einfach, ich liebe es, ich kann das gar nicht anders noch mehr betonen, ich liebe es zu sehen, wie Menschen aufblühen. Ja, wenn Menschen sich entwickeln sich und aufblühen und plötzlich etwas von ihnen sichtbar wird, von ihrem Herzen sichtbar wird, wie sie sich engagieren, wie sie sich einbringen, wie sie Situationen gestalten, wie sie Dinge gestalten. Also es war einfach ein Genuss gestern Abend, einfach nur da zu sein und das erleben zu dürfen, miterleben zu dürfen, wie das alles am Schnürchen läuft, eine tolle Atmosphäre, eine tolle Deko, tolles Essen, tolle Gemeinschaft. Das war einfach fantastisch. Und das ist es, was letztendlich ja auch Weihnachten ausmacht. Wenn Gott in das Leben von Menschen hineinkommt, dann ändert sich etwas. Dann ändert sich etwas und Menschen fangen an aufzublühen. Nein, für uns bedeutet Christsein nicht, ein Ticket zu bekommen, damit man endlich irgendwann in den Himmel kommt, damit man vielleicht eine Auszeichnung kriegt, okay, du bist ein guter, frommer Mensch, und die Guten kommen in den Himmel und die weniger Guten, naja, da müssen wir uns noch was überlegen. Sondern Gott sucht Herzen. Das, was in der Weihnachtsgeschichte so klassisch immer wieder dargestellt wird, ja, Jesus, die Eltern Maria und Josef, die dann die Herberge suchen und nirgendwo was finden und dann im Stall, also Jermaine hat also gestern so schön dargestellt, ne, ein Bild von der Präsidentensuite. Jesus ist aus der Präsidentensuite runtergekommen und hat sich's in einem Stall gemütlich gemacht. Also ich meine, das heißt, sehr gemütlich war das, glaube ich, nicht. Der Stall ist ja ein Randgebiet, da wo Menschen sich normalerweise nicht aufhalten. Obwohl, naja, gut, es gibt ja auch Kulturen, die haben alles in einem, ne? Die haben's Wohnzimmer, Küche und Stall in einem. Gab's ja auch schon, ne? Aber ich glaube, auch bei den Juden war das nicht üblich. Auf jeden Fall ist so ein Randgebiet. Und manchmal hat man tatsächlich so das Gefühl, das ist so ein Weihnachten. Um was geht's eigentlich? Es geht darum, dass Gott offene Herzen sucht. Ein Herz, das sich öffnet, damit er darin wohnen kann. Damit er darin geboren werden kann, darin wohnen kann und Leben zur Fülle und zur Blüte bringen kann. Das ist der Herzenswunsch Gottes. Ja, vielleicht kennt ihr diese Situation. Du hast eine voll anstrengende Woche. Es ist kurz vor Weihnachten, du läufst voll am Limit und bist schon voll drüber hinaus. Ja, total anstrengend alles. Und das geht schon seit Tagen so, voll die Action. Und dann kannst du endlich, kommt der Punkt, du kannst ein bisschen runterfahren, du kannst dich entspannen, du setzt dich in dein Auto oder sonst irgendwo hin und sagst, so. Kannst du das fühlen, so diese Entspannung? Ah. Wow, Mann, oh Mann, war das anstrengend. Und du hast die Perspektive Feierabend, ein, zwei Tage frei, vielleicht auch drei und kannst gucken, oh, einfach nur abhängen, entspannen. Und dann kommt aus irgendeiner Ecke her jemand und sagt, du hör mal zu, nix mit Feierabend. Ich habe noch einen Job für dich. Hä? Hallo? Hör mal zu, ich bin fertig, ich bin alles, reicht. Ich habe das System schon runtergefahren, ich mag jetzt nicht mehr. So ungefähr müssen die Jünger sich gefühlt haben. Es gibt da so eine Geschichte im Markus-Evangelium. Ich mache mal mein Ding hier an. So. Und das Bild da wegkommt. Da ist so genau das, eine solche Situation beschrieben. Markus-Evangelium Kapitel 6. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück. Also sie hatten volle Kanne viel erlebt, berichteten, was sie alles getan und hatten. Und darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie herum, dass Jesus und seine Apostel noch nicht mal Zeit fanden zu essen. Und so fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Ständig war was los. Rein, raus, rein, raus. Immer wieder war jemand da. Ich meine, das waren Leute, die waren arbeiten gewohnt. Ne? Also sie waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die nicht viel zu tun haben. Ich will jetzt keinen Berufszweig in irgendeinen Verruf bringen. Aber es waren auf jeden Fall Leute, die harte Arbeit gewohnt waren. Und der eine oder andere war ja auch Fischer gewesen. Und ich meine, das ist was anderes, ob du mit Fischen zu tun hast oder ob du mit Menschen zu tun hast. Und diejenigen unter uns, die in Berufen sind, die mit Menschen zu tun haben, die wissen, wie das auslaugen kann, wenn du von morgens bis abends oder vielleicht über einen längeren Zeitraum intensiven Kontakt hast mit Menschen. Das fordert dich. Es fordert dich ungemein. Ja? Und so eine Situation kann ich mir da vorstellen mit den Jüngern. Die waren richtig müde, die waren einfach alle. Die haben zwar tolle Sachen erlebt, waren begeistert, ist ja auch ein schöner Zustand. Und dann kommt so diese Perspektive, diese Hoffnung, wenn du müde bist, ja, wir fahren mal wohin. Wir machen mal so zwei Tage Wellness, wir fahren in ein Wellnesshotel an einen einsamen Ort, wir lassen uns mal so richtig gut gehen. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Und da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menge von Menschen. Und was hat er gemacht? Hat er gesagt, ey Leute, hier ist zu viel los. Sofort umdrehen, wir fahren woanders hin. Das hätte ich gemacht. Aber Jesus war irgendwie anders drauf. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Könnt ihr euch vorstellen? Also ich meine, die Frommen unter uns, die würden wahrscheinlich sagen, oh, die Jünger, die haben bestimmt gesagt, super Jesus, toll, dass du das machst. Die anderen werden vielleicht sagen, können sich vielleicht vorstellen, dass der ein oder andere Jünger dabei war, der gesagt hat, ich fasse es nicht. Jetzt fängt er schon wieder an. Ich meine, wir haben gerade uns gefreut darauf, mal so ein, zwei Tage Wellness, bisschen abhängen, chillen, einfach nur entspannen. Jetzt fängt das schon wieder von vorne an. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dabei war, der fand das gar nicht so toll. Er hatte Mitleid mit ihnen, deshalb nahm er sich Zeit. Später am Nachmittag traten die Jünger dann endlich zu ihm und sagten, hey Leute, hey Jesus, die Gegend ist hier ziemlich einsam und es ist jetzt schon sehr spät. Schick doch die Leute fort in die Dörfer, damit sie sich etwas zu essen kaufen können. Schick die Leute fort. Ich glaube, die hatten einfach genug. Ich glaube, das ist eine Reaktion, die völlig verständlich war. Schick doch die Leute endlich weg. Ich meine, es wird schwierig jetzt hier. Da sind genug umliegende Gehöfte, schick sie in die Dörfer, dort können sie sich dann etwas zu essen kaufen. Können wir uns in so eine Lage hineinversetzen? angespannt, müde, dann eigentlich bist du schon in so einen Entspannungsmodus reingekommen, wirst dann nochmal herausgefordert, die Geduld wird richtig strapaziert und dann endlich hat einer den Mut, mal was auszusprechen, was alle schon denken und fühlen. Ey, schick die Leute doch endlich weg. Und dann kommt Folgendes. Vers 37 aus Markus Evangelium Kapitel 6. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Bitte was? Gebt ihr ihnen zu essen. Sie erwiderten, wie denn? Sehr witzig, ne? Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. In den meisten Übersetzungen ist hier eine Zahl, 200 Denare. Denare, das ist so ein Tageslohn. Also das heißt, 200 Tageslöhne, so zwei Drittel Jahreseinkommen von einem normalen, durchschnittlichen Menschen zu der Zeit wäre gebraucht worden, um diese Leute zu versorgen. Da fragt man sich doch, sag mal, Jesus, also ist ja schon ein bisschen schräg, ne? Also mit den Leuten hast du Mitleid, ja, nimmst dir Zeit für sie und deine Jünger überforderst du hier völlig. Das ist ja manchmal echt ein schwieriges Thema für uns, wenn wir in Situationen hineinkommen, die wir einfach nicht verstehen. Wie soll das funktionieren? Oder Dinge passieren in deinem Leben und du denkst, warum passiert das? Ich verstehe das nicht. Und so eine Situation, wenn du etwas nicht verstehst, was passiert in deinem Leben, die können ganz schön frustrieren. Wenn du in Situationen hineinkommst in deinem Leben, wo etwas passiert und es macht einfach keinen Sinn für dich. Was soll das jetzt? Besonders wenn du so am Limit hängst und wirst wirklich überfordert über deine Grenzen und du verstehst den Sinn der Aktion nicht, da denkst du, dieses Gefühl von ich verstehe nicht, es macht keinen Sinn für mich, produziert so ein Gefühl von Frustration. Und ich mag einfach mich gar nicht damit auseinandersetzen. Und jeder Mensch ist eigentlich so gestrickt, dass er gerne Dinge oder in der Regel Dinge gerne tut, aber zumindest eine gewisse Motivation hat, je nachdem, was es für ein Thema ist, wenn er mit einer Situation konfrontiert ist, wo er sagen kann, ja, das kann ich gut bewältigen, das kriege ich hin, ist kein Problem. Wenn du aber mit einer Aufgabenstellung konfrontiert wirst, die dich völlig überfordert, was machst du in der Regel? Du machst die Schotten dicht, du machst den Rollladen runter, keiner zu Hause. Nee, danke, kein Bock drauf. Grenzen. Warum macht Jesus das, dass er seine Jünger an eine solche Grenze führt? In der hebräischen Bibel wird ein Ausdruck verwendet für die Jünger. Also Jünger, da haben wir jetzt immer so im Bild, das sind die Jungs, die da mit Jesus unterwegs waren. Das heißt Talmidim. Und Talmidim war ein Begriff in der hebräischen Kultur, kannte jeder. Das waren Schüler von einem Rabbi. Und das Ziel von dieser Art Schüler war, alles zu lernen, was der Meister vermitteln kann und so zu werden, wie der Meister ist. Das fand ich ganz interessant, habe ich in einem jüdischen Kommentar gelesen. Gerade dieser Gedanke, jetzt nicht einfach nur Informationsvermittlung, sondern so zu werden, das zu werden, so zu werden, wie der Meister ist. Und das dann, was der Meister getan hat und vorgelebt hat, weiterzuleben. Wenn wir das vor diesem Hintergrund betrachten, das war ja die Rolle der Jünger. Sie waren sozusagen in Ausbildung. Und die Frage ist jetzt, Was wollte Jesus damit bezwecken? Egal, was für Situationen in deinem Leben ablaufen, egal, was du verstehst oder nicht verstehst, egal, ob eine Situation für dich Sinn macht oder nicht Sinn macht, eins kann ich dir versprechen. Wenn du Gott vertraust, wenn du Jesus vertraust, kannst du davon ausgehen, dass jede Situation in deinem Leben Sinn macht. Aus deiner Perspektive vielleicht nicht. Du verstehst es nicht. Aber aus Gottes Perspektive. Gottes Perspektive ist eine Perspektive der Liebe. Gottes Perspektive ist eine Perspektive der Weisheit. Gott hat eine klare Vorstellung für dich, für dein Leben. Er hat was von sich in dein Leben hineingelegt. Und er wünscht sich jetzt, dass das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, jetzt sich entfalten kann, sich entwickeln kann. Jeder Mensch hat eine einzigartige Kombination an Gaben, Berufungen und Fähigkeiten. Und Gott möchte, dass das, was da in dich hineingelegt wurde von ihm, zu einer Entfaltung kommt. Und deswegen macht Gott es manchmal, dass er uns plötzlich in solche Situationen hineinführt, wo du denkst, lass mich an Land. Ich fühle mich hier gerade völlig überfordert. Letzte Woche habe ich uns die Geschichte von einem Mann erzählt, der auch in seinem Leben extrem überfordert war. Sein Leben lief eigentlich ziemlich gut. Er war erfolgreich, er war sehr wohlhabend, war Großgrundbesitzer, hatte große Ländereien, große Viehbestände, war richtig ein wohlhabender Mann, er war gut angesehen. Und plötzlich kommen die Katastrophen in seinem Leben. Die Katastrophen, sein Vieh stirbt, fast die ganze Familie wird ausgerottet, stirbt. Und an einem Punkt sagt er zunächst erstmal, okay, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Hört sich recht cool an, aber wenn man dann weiter liest, merkt man, nee, ganz so cool war das für den Mann nicht. Das war ein tiefer Schmerz. Ehrlich gesagt, ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn wir dieses Lied singen, was wir heute auch gesungen haben. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Das ist ein Bekenntnis. Hiob kam an diesen Punkt, gegen Ende, Kapitel 42, können wir das nachlesen. Ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich eine Begegnung mit dir erlebt, die alles verändert hat. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich glaube, ein Punkt ist schon mal der, oft kommen wir in solche Grenzsituationen hinein, weil viele unserer Gedanken übers Leben, über Gott, über unser Verhältnis zu Gott, voller Blockaden, voller verzerrter Bilder sind. Dein Leben ist eigentlich ein Resultat deiner Überzeugungen. Die Überzeugungen, die die Leute hatten, kannst du bei Hiob, die Freunde von Hiob, das kannst du lesen, diese Gespräche, die sie da geführt haben, da kommen immer wieder diese Überzeugungen zu tragen, die sie so von Gott hatten. Und was ich ziemlich krass finde an diesem Buch Hiob, nach dieser Erfahrung, da knöpft Gott sich die Freunde von Hiob vor und sagt, hört mal zu, Jungs, eins ging mir völlig gegen Strich bei euch. Ihr habt ein völlig falsches und verzerrtes Bild von mir wiedergegeben. Und das gefällt mir nicht. Gott bringt uns immer wieder in Situationen, wo wir herausgefordert sind, wie reagiere ich jetzt? Was mache ich mit der Situation? Gebe ich diesen Gefühlen, diesem Drang nach, diesem Gefühl von, ich verstehe gar nicht, was hier passiert und ich mache gerade mein Herz zu? Gebe ich diesem Gefühl der Frustration und der Überforderung einfach nur nach und verhärte mein Herz, ziehe mich zurück, in Bereiche, wo ich sage, okay, hier habe ich alles unter Kontrolle. Für mich war es eine echte Offenbarung, wenn ich das mal so sagen darf, als ich mir den Text da im Buch Hiob noch mal etwas genauer angeschaut habe und festgestellt habe, dass dieser hebräische Ausdruck, der mit Auge übersetzt wird, noch eine zweite Bedeutung hat. Und wann immer so Worte gebraucht werden in der Bibel, die dann auch mehrere Bedeutungen haben, das ist immer spannend, das ist immerhin interessant. Weil die Übersetzer, die müssen sich ja für eine Übersetzung entscheiden, die natürlich Sinn macht. Aber manchmal bleibt dann etwas so ein bisschen verborgen, was man dann wie so ein Schatzsucher ausbuddeln muss. Und hier habe ich etwas entdeckt, das hat mich fasziniert. Das Wort, das hebräische Wort, was mit Auge übersetzt wird, hat als zweite Bedeutung eine Quelle. Quelle. Natürlich übersetzt es sich jetzt schlecht zu sagen, ich hatte von dir nur von Hörensagen vernommen, aber jetzt hat die Quelle dich gesehen? Nee, das geht nicht. Ne? Also das kriegt man nicht so richtig unter. Aber was steckt denn wirklich dahinter? Dahinter steckt dieser geniale, faszinierende Gedanke. In dem Moment, wo du Begegnung mit Gott hast, wo du etwas von seinem Herzen spürst, von seinem Wesen erkennst, entsteht in dir eine Quelle. Und Gottes Plan ist, dass ganz viele Quellorte auf diesem Planeten gibt, damit dieser Planet bewässert werden kann mit dem Wasser des Lebens. Deswegen steht im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und glauben, wie die Schrift sagt, meint, ich habe eine persönliche Begegnung mit Gott. Ich kann zu Gott sagen, Papa, mein Vater im Himmel. Das ist etwas Persönliches, etwas Intimes, etwas, was ganz tief greift. Und es verändert alles. Ich habe uns das Beispiel erzählt von der Frau am Brunnen. Die Frau am Brunnen hat so eine ähnliche Erfahrung gemacht. So eine Frau, die sozial isoliert gelebt hat, vielleicht sogar geächtet durch ihren Lebensstil. Und sie hatte eine Begegnung mit Gott, mit Jesus an diesem Brunnen. Und ganz allein zu einer Zeit, wo sonst niemand dahin kommt, weil sie eben so isoliert gelebt hat und nicht besonderes in ihrem Ansehen war, in der Gesellschaft, in dem Dorf. Und sie diskutiert mit Jesus über die richtige Tradition, sage ich mal, was die richtige religiöse Tradition ist. Wo ist der richtige Ort, wo man anbetet? Und Jesus lässt sich gar nicht auf dieses Gespräch ein, was ist denn jetzt der richtige Ort, Jerusalem oder dieser Berg oder von Jakob kommt das ja. Und er sagt, das ist nicht das Thema. Euer Thema ist, ihr betet etwas an, ihr habt die richtigen Worte, ihr habt die richtigen Begriffe, ihr habt die richtige Tradition oder sagen wir mal, ja, als Form. Aber ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das ist euer Problem. Es kommt nicht auf den Ort an, sonst kommt darauf an, habe ich eine Begegnung mit Gott gehabt, die etwas verändert hat, wo ich so ein Aha-Erlebnis habe. Ich merke, wow, genau das ist das, wenn der Hiob sagt, boah, es ist einfach der Hammer. Ich hab nur irgendwelche Konzepte im Kopf gehabt über Gott. Ich habe irgendwelche Ideen, irgendwelche philosophischen Gedankengebilde und Konzepte im Kopf gehabt. Aber jetzt habe ich was erlebt. Und ich merke, wie mickrig und erbärmlich und klein alles das ist, was ich bisher über dich gedacht habe. Und genau diese Erfahrung, die zieht sich durch die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende. Immer wieder. Auch der große Apostel im Neuen Testament, Paulus, hat diese Erfahrung gemacht, dass er das sogar so formuliert hat und sagt, das ist das Höchste, die höchste Priorität in meinem Leben. Das ist mir das Wichtigste überhaupt geworden, Christus zu erkennen. Und das immer wieder neu, immer wieder frisch. Erkenntnis Gottes, wenn du etwas von Gott erkennst, wird das in dir zu einer Quelle. Zurück zu der Frau. Ihre Begegnung mit Jesus führte dazu, dass ein Fluss des Lebens anfing zu fließen. Wie? In welcher Form? Indem sie in die Stadt rannte und Leuten etwas erzählt hat und gesagt hat, hört mal zu, Leute, da am Brunnen draußen, da ist jemand, der weiß was über mich. Der weiß eigentlich alles über mich. Der hat mich nicht verurteilt. Der ist mir mit solch einer Liebe, solch einer Wertschätzung begegnet. Das war einfach grandios. Der Mann ist der Messias. Ihre Erfahrung wirkte sich darin aus, dass ein Fluss des Lebens hineinströmte in diesen Ort. Was hat das jetzt mit unserer Geschichte, mit den Jüngern zu tun, die strapaziert von der vom Einsatz zurückkamen, die sich gefreut haben, endlich mal irgendwo ein, zwei Tage abzuhängen und die dann miterleben müssen, dass Jesus nicht nur plötzlich die Sache verzögert, indem er sagt, hey, indem er sich Zeit genommen hatte mit den Menschen, sondern sie dann auch noch mit einer völligen Überforderung konfrontiert hat. Völlig überfordert. Ich meine, die konnten natürlich sich ausrechnen. Jesus sagte dann zu ihnen, ey, wie viel Brote habt ihr denn? Als ob das irgendwie von Nutzen gewesen wäre. Ich meine, so eine Frage ist irgendwie ein bisschen witzig, oder? Wie viel habt ihr denn? Forderte Jesus die Jünger auf. Ja, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Das ist ein Witz. Ich meine, das ist doch viel mehr wie ein Witz. Ich finde diese Frage eigentlich, also wenn man jetzt nicht wüsste, was dahinter kommt, also wenn du wirklich die Geschichte gar nicht kennen würdest, nichts über Jesus weißt, über irgendwelche Wunder oder sonst was, du bist in der Situation, da sitzen 5000 gezählte Männer, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, und dann kommt Jesus und sagt, gebt ihnen zu essen, und dann fragt er noch, was habt ihr denn dabei? Ja, 1,50 €. Oh cool, damit kann man einiges reißen. Setzt euch schon mal hin. Hä? Also, ziemlich schräg. Jesus forderte die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Er diskutiert gar nicht mehr mit den Jüngern. Wie mögen die sich gefühlt haben gerade? In dieser Überforderung, da kommt diese komische Frage, die so gar keinen Sinn macht, eher irgendwie witzig erscheint. Und dann wendet Jesus sich von den Jüngern ab, wendet sich den Leuten zu und sagt, hört mal zu, Leute, setzt euch schon mal richtig hin. Ja? Ins grüne Gras, setzt euch in Gruppen zu je 50 oder 100 zusammen. Und dann kommt folgende Situation. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke, reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit sie alles an die Leute verteilten. Nochmal, diese komische Situation. Jetzt betet er, er gibt ihnen Brot und Fisch. Ich weiß nicht, wie hättest du dich verhalten? Ja, du hast jetzt hier so 5 Brote. Also die kann man ja unter 12 Leute entsprechend klein bröseln. Ne? Und jetzt stehst du da mit so einem kleinen Ding, da vor dir sitzen fast 10.000 Leute und du denkst, was mache ich hier eigentlich gerade mit diesem Brotkrümel? Die haben doch gar nicht gewusst, was da passieren würde. Die mussten jetzt einfach vertrauen, dass das, was Jesus ihnen gerade aufgetragen hat, irgendwie Sinn macht. Aber verstanden haben sie es nicht. Es brauchte entweder eine, wie soll man sagen, im positivsten Sinne eine absolute Naivität, wie ein kleines Kind, das man einfach nur losschickt, oder wirklich ein tiefes Vertrauen. Moment mal, wir haben das schon ein paar Mal erlebt, er hat schon manche komischen Dinger gedreht. Jetzt lassen wir uns mal drauf ein. Und ich glaube, hier wird wieder etwas sichtbar. Hier wird etwas sichtbar, was im Sprüche Kapitel 3, Vers 5 gesagt wird. Erkenne ihn. Erkenne ihn. Sprüche 3, Vers 5 heißt es, mehr als alles, nee, Entschuldigung, nicht, das war der andere. Ich muss gerade mal aufschlagen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf dein Urteilsvermögen. Erkenne ihn in allem, was du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Nochmal, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf dein Verständnis. Erkenne ihn in allen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Diesen Gedanken möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Erkenne ihn. Mach das wirklich zur obersten Priorität. Wenn du in so eine Situation kommst wie die Jünger und du merkst, ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Die ganze Sache macht für mich keinen Sinn. Du versuchst dich irgendwie zu arrangieren mit den Umständen. Dann triff eine Entscheidung. Die Entscheidung heißt, vertraue auf ihn. Und zwar von ganzem Herzen. Oh, das müsste man nochmal für sich einfach eigentlich reflektieren, was das bedeutet, von ganzem Herzen. Das ist nämlich ein Prozess. Das ist ein Weg. Manchmal ist Vertrauen, ja, so 10%, der Rest ist Zweifel. Dann kommen andere Situationen. Da hast du vielleicht so, bist schon hoch auf 15% mit deinem Vertrauen. Aber im Hintergrund arbeiten die ganzen Argumente, warum das eigentlich überhaupt nicht funktionieren kann. Ist doch logisch. Ist doch klar. Kann gar nicht gehen. Dann musst du dich wieder entscheiden. Es geht so hin und her. Es ist so ein Prozess, der hin und her geht im Herzen. Ja? Jeder hat so seine Argumente in dem inneren Team. Jeder im inneren Team, wenn ich das mal so nennen darf, hat seinen Blick auf diese Perspektive. Vertrauen. Okay. Weil gerade bist du abgesumpft in diese ganze Argumentationskette, warum etwas nicht funktionieren kann und du merkst, du hängst fest. Kolbenfresser. Geht gar nichts mehr. Nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Was machst du jetzt? Entscheide dich zu vertrauen, auch wenn du nicht verstehst. Diese Entscheidung zu vertrauen, selbst in schwierigen und völlig unverständlichen Situationen, öffnet dir eine Tür, Gott zu erkennen. Und zwar in den unmöglichsten Lebenslagen und Situationen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf das, was du verstehst oder nicht verstehst. Verlass dich nicht auf deine Urteilskraft. Nicht, dass wir die ignorieren. Keine Sorge. Geht nicht darum, den Verstand an der Garderobe abzugeben. Keineswegs. Die Spannung ist real. Du guckst die Umstände an. Jesus hat die Jünger gefragt, was habt ihr? Schau die Realität an, wie sie ist. Aber dann lass dich nicht von deinen Gefühlen und deiner Bewertung von der Realität so vereinnahmen, dass du völlig davon kontrolliert und dominiert wirst. Sondern entscheide dich zu vertrauen und entscheide dich, Gott, ich suche dich zu erkennen. Auf allen Wegen meint nichts anderes als alle Lebensangelegenheiten. Alle Angelegenheiten deines Lebens. Erkenne ihn. Das haben die Jünger vorgeführt bekommen. Schauen wir nochmal. Jesus, Vers 41, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf. Was haben sie beobachten können? Sie haben beobachten können die persönliche, intime Beziehung, die Jesus mit dem Vater hatte. Sie haben beobachten können, dass seine Beziehung mit Gott dazu geführt hat, dass die Begrenzung der Situation für Jesus keine Begrenzung war. Jesus hat sich nie von begrenzten Ressourcen abhalten lassen, das zu tun, was er auf dem Herzen hatte. Nie. Kein einziges Mal. Er schaute auf zum Vater, persönliche Beziehung. Achtet mal darauf, ich lese das jetzt hier aus der Neues Leben Übersetzung. Er nahm die 5 Brote, die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, bat um Gottes Segen für das Essen. Fällt euch da was auf? Er bat um Gottes Segen für das Essen. Er hat nicht darum gebeten, dass das Brot jetzt vermehrt wird oder die Fische vermehrt werden und dass die Leute alle satt werden. Hat er nicht getan. Er hat einfach darum gebeten, hat gesagt, ich segne das Essen, was jetzt alle essen werden. Für ihn war es schon klar, es ist geschehen. Es ist schon vollbracht. Die Leute haben alle gegessen oder werden jetzt gleich alle essen. Es ist schon da. Jesus hatte irgendwie Zugang zu einer anderen Dimension von Realität. Lass es mich einfach mal so sagen. Für ihn war klar, die werden hier alle gleich ganz große Bauklötzer staunen. Die werden alle wahrscheinlich beim Essen den Mund gar nicht zukriegen. Er brach das Brot in Stücke, reichte es den Jüngern. Sie hatten, wie gesagt, noch in dieser Situation, wo sie mit diesem Brotstückchen unterwegs waren, sich entscheiden müssen, mache ich jetzt diesen Nonsens hier mit oder vertraue ich darauf, dass Jesus, unser Meister, weiß, was er tut. Und dann gehen sie los. Sie haben die Entscheidung getroffen, sich darauf einzulassen. Und da alle aßen, so viel sie wollten. All-you-can-eat-Buffet. Ja? Jermaine, das wäre was für dich, gell? Auf jeden Fall. All-you-can-eat. Alle aßen, so viel sie wollten. Danach sammelten sie noch 12 Körbe voll. Ist das nicht ein Hammer? Was sehen wir hier? Begrenzung? Hier geht's nicht weiter. Erkenntnis Gottes? Sie erkennen etwas vom Wesen Gottes. Von der Beziehung, von der Liebesbeziehung und davon, dass Gott sich nicht von begrenzten Ressourcen menschlicher Art einschränken lässt. Erkenntnis Gottes führt dazu, dass eine Quelle entsteht. Eine Quelle in der Form, dass Menschen über die Maßen hinaus gesättigt werden. Ich finde das eine grandiose, fantastische Geschichte. Ich liebe es. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, dass wir uns von Jesus mitnehmen lassen auf diese Reise. Dass wir uns mitnehmen lassen zu sagen, okay Gott, egal wo ich jetzt so gerade stehe, ich lasse mich neu drauf ein. Priorität Nummer 1 ist, ich suche dich zu erkennen. Und ich werde Schatzsucher. Ich werde Brunnen graben. So lange, bis das Wasser fließt. So lange grabe ich. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Von keiner Enttäuschung, von keiner Angst, von meinen ganzen Analysen, die ich habe, und Beurteilungen von Situationen. Ich schaue die Situation an, aber ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Das Jahr geht zu Ende. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich mache mir schon viel Gedanken über das nächste Jahr. Und manches, was ich hier heute Morgen sage, sage ich mit ganz großem Blick auf das nächste Jahr. Und ich wünsche mir staunende Augen, offene Münder, die einfach nur staunen, wie Gott uns über unsere Begrenzungen hinaus hebt, weil Menschen da sind, die ihm vertrauen, die sich entscheiden, sich nicht von irgendwelchen Begrenzungen, sei es Ressourcenbegrenzungen, sei es einfach Schwächen, die wir haben, sei es Fehler, die wir machen. Wir brauchen uns von all dem nicht ängstigen zu lassen. Die Priorität ist, ihn zu erkennen. Glaubt ihr, dass Gott genügend zu essen hat für Menschen in dieser Stadt? Und dass davon mehr satt werden können, als die Menschen, die heute Morgen hier sitzen? Oder die sich überhaupt zu diesem Zeitpunkt, an diesem Wochenende in dieser Stadt treffen? Lasst uns einfach mal beten. Jesus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, mit was für Themen wir in unserem Leben, in unserem Alltag unterwegs sind. Und Herr, wenn wir das so hören, wie du die Jünger gelehrt hast, wie du sie an ihre Grenze geführt hast und dadurch, dass sie dich erkannt haben, du ihnen einen Raum geöffnet hast, eine Tür geöffnet hast zu einem Raum unbegrenzter Möglichkeiten. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen ziehst, dass du es tief in unsere Herzen hineinbringst, dass das unsere oberste Priorität ist, dich zu suchen, die Begegnung mit dir, wo wir etwas von deinem Herzen erkennen, von deinem Wesen erkennen. Du warst bewegt von der Masse der Menschen, du warst berührt davon, du hattest Erbarmen mit ihnen und deswegen hast du dir diese Zeit genommen. Herr, für unsere persönlichen Situationen, die jeder Einzelne, in der jeder Einzelne steckt, mit den persönlichen Nöten, die sofort wieder da sind, wenn wir hier rausgehen oder wenn wir am Montag wieder in unseren Alltag gehen, die uns vielleicht auch Angst machen, die uns herausfordern. Wirke durch deinen Heiligen Geist, dass genau diese Kraft, die Kraft dieser Wahrheit, dich zu erkennen, unsere Herzen berührt und neu ausrichtet. Schenk uns neue Erfahrungen von diesem Wow-Effekt, wo wir merken, früher haben wir irgendwelche Ideen und Konzepte im Kopf gehabt, aber jetzt haben wir eine Begegnung mit dir, die alles verändert. Für uns als Gemeinde, als Leib, bitte ich dich, dass du uns genau solche Erfahrungen machen lässt. Dass dieser Ort ein Tisch ist, der gedeckt ist, wo Menschen kommen werden können und satt werden. Danke, Jesus.